Herr Reitze, Sie sind nun auch offiziell in Ihr Amt eingeführt, haben mit dem Chor schon geprobt und hatten auch schon Aufführungen gehabt. Wie fühlt sich das für Sie persönlich an, Thomaskantor in Leipzig zu sein? Genauer gesagt, der 18. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach.
Das ist eine unglaublich vielfältige Aufgabe, so wie ich mir das auch vorgestellt habe. Wir haben hier ja in Leipzig die Trias zwischen Glauben, Lernen, Lehren und der Musik. Und das sind eigentlich diese Trias, die mich auch besonders interessiert hat. Zum einen ganz stark natürlich das Kirchliche, was ich unglaublich vielfältig und farbig finde in der lutherischen Liturgie, die mir sehr, sehr, sehr nahe steht. Dann der pädagogische Aspekt, den ich als essentiell empfinde mit den Jungs. Man ist wirklich schon als Thomaskantor auch Ansprechpartner für ganz, ganz, ganz vieles. Ich esse mit den Jungs zusammen, ich probe mit ihnen ganz intensiv. Ich verbringe aber auch einen Teil der Freizeit mit ihnen, zum Beispiel auf dem Fußballplatz. Wir haben viele Gespräche und es ist eine unglaublich vielfältige pädagogische Aufgabe, die mich sehr ausfüllt und auch erfüllt, das kann ich so sagen. Und dann natürlich die Musik, ja, die uns zusammenschweißt, zum einen mit dem Chor, mit den Thomassern, jeden Tag proben zu können, zu dürfen, intensiv. Wir arbeiten wirklich sehr intensiv. Wir haben in kurzer Zeit doch schon sehr viel erreichen können mit ganz vielen jungen Thomassern jetzt. Da können wir vielleicht dann nachher noch was dazu sagen. Und dann natürlich die tolle Zusammenarbeit mit dem Gewandhausorchester in der Thomaskirche mit einem der besten Orchester überhaupt. Da kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Das ist wirklich eine ganz tolle Kombinationsaufgabe, Thomaskantor. Ja.
Vielleicht erzählen Sie noch mal dann Ihre erste sozusagen echte Probe. Natürlich mussten Sie ja auch vordirigieren. Das Probedirigat, die Nachfolgesuche hat ja auch eine Weile gedauert. Aber wie war es so, das erste Mal wirklich mit Ihren Jungs, so drücke ich das mal aus, das erste Mal wirklich arbeiten zu können?
Toll, wir waren in Ochsenhausen, wir haben eine Chorfreizeit gemacht. Wir waren da im großen Saal des Klosters damals, was umgebaut worden ist. Und ich habe da ein Einsingen gemacht mit im Kreis, ist er verteilt im ganzen Saal. Das waren sich die Thomaser überhaupt nicht gewohnt. Und das hat aber ganz schnell mal dann gefunkt auch. Und das war schon der erste Eindruck, war einfach, dass ganz vieles möglich ist, wenn man da gut zusammenspannt. Und das tun wir.
Das tun Sie, sagen Sie, dass man merkt, Sie haben viel Freude an der Aufgabe. Sie sind ja geholt worden unter anderem dafür, einen neuen Blick auf Johann Sebastian Bach zu werfen, weil das ist ja wirklich das große Bild bei dieser Aufgabe. Haben Sie schon so eine Vision für sich entwickelt, wie Sie Ihren Blick mit dem Chor zusammen auf Johann Sebastian Bach vielleicht verändern wollen?
Nee, gut, also verändern wollen wir ihn nicht. Die Musik ist so gut, ja. Aber es gibt verschiedene Ansätze. Mein Ansatz ist sicher der musikwissenschaftlich orientierte einerseits, dass ich mich intensiv mit den Werken auseinandersetze, sei das mit den Quellen. Und da habe ich natürlich durch das Bach-Archiv natürlich direkten Zugang auch, wenn ich was suche. Es gab zum Beispiel bei Mache dich mein Geist bereit, da war auf Bach digital die Quelle nicht verzeichnet, das Autograph. Und das liegt irgendwo in einer Bibliothek in England, ist aber nicht freigegeben. Auch das gibt es heute noch. Ja? Und dann hat mir der Herr Wolny, der Direktor des Bach-Archivs, dann diese Quelle verschafft, was für mich immer besonders befriedigend ist, wenn ich auch gucken kann, wie der Komponist oder ein Kopist das geschrieben hat in der damaligen Zeit. Das ist mal das eine. Das andere ist dann der Zugang zur Musik. Wie setzen wir das dann jetzt um? Wir haben mit dem Gewandhausorchester ein Orchester mit modernen Instrumenten. Das heißt, ich habe da viel Erfahrung mit historischen Instrumenten sammeln können und habe auch an der Oper in Biel-Solothurn mit dem Bieler Symphonieorchester angewandte historische Aufführungspraxis betrieben, mit viel Freude, mit viel Erfolg auch. Und das versuchen wir jetzt mit dem Gewandhausorchester umzusetzen, ein bisschen was in Bogenführung zu arbeiten, Bogenstrichen natürlich auch. Ich kenne sehr viele Quellen auch aus der damaligen Zeit, will aber die Musikerinnen und Musiker nicht damit zutexten. Ich denke, ich versuche das einfließen zu lassen, wo ich merke, dass es uns was bringt. Und dann hatten wir schon tollen Erfolg zusammen. Wir sind sehr offen und da lässt sich vieles auch realisieren, was meinen Wünschen entspricht. Das ist ganz sicher so. Dann die Quellen zum Singen, da gibt es ja auch viel aus der Zeit. Das ist sicher wichtig, dass ich das als Kantor kenne. Ich habe es hier aber mit 9-jährigen Jungs zu tun und denen kann ich schon was über Christoph Bernhard erzählen und über Heinrich Schütz, wie das damals vielleicht erklungen hat. aber immer sehr sachte und das gut vorzumachen. Ich glaube, das ist das A und O, weil in der Stimmbildung, da passiert ja die wirkliche, die stimmbildnerische Arbeit passiert da im Einzelunterricht. Da arbeiten wir Basics auf einem modernen pädagogischen Gesangkonzept. Und das andere versuche ich dann die Aufführungspraxis, wie man einen Ton entlastet, ohne dass man von der Stütze weggeht, jetzt mit Kindern, Jugendlichen. Das versuche ich dann in der Chorarbeit rüberzubringen.
Der Thomanerchor zu Zeiten von Johann Sebastian Bach wird dennoch anders geklungen haben, weil damals vermutlich der Stimmbruch viel später eingesetzt hat. Die Leute haben anders gelebt, waren vermutlich nicht so gesund. Wo ist für Sie so die Grenze, was das historisch informierte Musizieren angeht? Also Sie versuchen jetzt nicht mit Ihren Knaben den Klang von 1740 oder so zu imitieren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das wissen wir ja gar nicht, wie die damals gesungen haben. Und wir sind ja wirklich froh, dass wir nicht morgens um 7 Uhr am Neujahr singen, dem Herrn neues Lied singen müssen. Das geht da ganz schön in die Höhen. Und ich denke, das sind schon andere Zeiten, ja. Mich würde ja interessieren, wie die das damals gelöst haben. Morgens um 7 Uhr, wann sind die aufgestanden? Was haben die gegessen? Die Musiker vermutlich mit klamm, kalten Fingern da in der Thomaskirche gesessen und diese doch sehr schwierige Musik gespielt. Also, vielleicht würden wir uns wundern, wie gut es war. Vielleicht würden wir uns aber auch wundern, wie viele Defizite es auch gegeben hat durch die kurze Probenzeit. Aber die haben natürlich die Musik von ihrem Meister gut gekannt. Also ich denke schon, dass das eine erfüllende Zeit war, sicher sehr anstrengend. Lässt sich sicher mit unserer heutigen Pädagogik nicht mehr decken. Sie haben gesagt, der Stimmbruch damals war viel früher. Das ist so. Die haben bis 17 mal locker im Sopran mitgesungen oder im Alt, falsettierende Altstimmen haben wir auch hier beim Thomanerchor. Das ist ein Ziel von mir, das auch zu fördern. Einer meiner Singknaben aus der Schweiz ist da mitgekommen in den Thomanerchor. Ein sehr, sehr begabter junger Altist.
Dann habe ich noch eine Frage zu Corona, weil wir bekommen hier mit, dass natürlich gerade die Knabenchöre davon betroffen sind, weil die Phase, solange sie Alt und Sopran singen können, ist ohnehin immer kürzer. Dann gab es Knaben, die sind quasi direkt in der Corona-Phase in den Stimmbruch gelaufen. Natürlich fehlt Ihnen so vielleicht der Vergleich vorher, nachher, aber wie haben Sie denn den Eindruck, wie der Thomanerchor die Corona-Krise bis jetzt überstanden hat?
Na, ich habe schon den Blick vorher, nachher, weil ich ja in der Schweiz auch einen Knabenchor geleitet habe. Und da war wirklich die Corona-Zeit ganz, ganz, ganz schwierig, weil beim Thomanerchor und auch in Solothurn hat kein einziger der Jungs aufgehört in der Corona-Zeit, was doch wirklich für das System, die Freude am gemeinsamen Singen in einer jungen Gruppe spricht. Unglaublich spricht das dafür. Aber gleichzeitig haben sich doch in Solothurn kaum Jungs angemeldet zum Singen. Das ist hier in Leipzig anders. Wir haben so viele Thomaser wie noch nie in der Geschichte des Thomanerchors. Wir sind 107 Thomaser im Moment. Wir sind eigentlich fast voll. Und das heißt, wir haben ganz, 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 ganz viele Jungs, die aber dann auch weniger Chorerfahrung mitbringen. Zum Beispiel die Fünfklässler, die 5. DM-Klassen vom letzten Jahr, die sind eigentlich kaum Chorerfahren, weil die ja kaum singen durften. Das heißt, wir haben jetzt mit der 4. TM und mit der 5. TM zwei Klassen parallel. Das sind über 30 Jungs, die es jetzt zu integrieren gilt. Und es ist viel Arbeit, aber auch eine Arbeit mit viel Freude, weil die sehr gewillt sind und sehr gut mitmachen. Aber das braucht etwas Zeit.
Sie haben ja schon bereits ein bisschen über Ihre unterschiedlichen Aufgaben gesprochen und haben auch schon den gottesdienstlichen Bereich genannt. Sie dürften seit der Reformation der erste Katholik sein, der jetzt das Amt des Thomaskantors übernimmt. Haben Sie den Eindruck, das ist vielleicht sogar eine Bereicherung, weil Sie halt eben noch mehr als ausschließlich die lutherische Liturgie kennen? Oder sagen Sie, das spielt keine große Rolle, weil einfach das Verbindende zwischen den Konfessionen sehr groß ist?
Genau, das ist das, was ich genau ansprechen möchte. Das ist die Verbindung zwischen den Konfessionen. Meine große Leidenschaft gehört der Liturgie und der Kirchenmusik, ja. Und wir sprechen ja hier in Sachsen bei der lutherischen Kirche von einer Liturgie, während dem zum Beispiel in der reformierten Kirche in der Schweiz eigentlich nicht von Liturgie gesprochen wird. Das heißt, ich bin in einem katholischen Haus aufgewachsen. Meine Mutter war Religionspädagogin am Dom in Solothurn, an den Schulen und habe da diese doch wunderbare Tradition der Liturgie kennengelernt. Gleichzeitig hatten wir aber immer an unserem Mittagstisch die Pfarrerin der reformierten Stadtkirche wirklich jeden Tag. Und da haben sich ganz, ganz, ganz tolle Gespräche ergeben. Ich bin wirklich zwischen den Konfessionen aufgewachsen und habe ja dann in Zürich und in Bern auch bei evangelisch orientierten Kirchenmusikhochschulen, also Konservatorien, Hochschule, studiere Kirchenmusik und habe da wirklich beide Facetten voll mitbekommen.
Sie haben schon ein bisschen was zu Ihren Zielen gesagt, aber wenn Sie jetzt sagen, es haben auch viele neue Thomane angefangen, wenn die dann, ich glaube, zum Abitur verlassen die ja in der Regel den Chor. Was sollen denn die Thomaner, die jetzt bei Ihnen anfangen, mitgenommen haben, wenn die dann in einigen Jahren aus dem Chor wieder ausscheiden? Was wünschen Sie sich, haben die dann von dem Thomaskantor Andreas Reitze mitgenommen?
Also ich denke, ganz wichtig ist die Gemeinschaft, das Gefühl für zusammen was erreichen wollen. Wir sind ja nicht Einzelsänger, Einzelspieler, sondern wir sind ja ein Team. Ein Knabenchor hat eine unglaubliche Identität von klein zu groß. Und ich glaube, diese Identität der Kleinen zu den Großen und umgekehrt, dieses gemeinsame Miteinander, diese Achtsamkeit auch aufeinander, die wollen wir hier fördern. Das ganze Pädagogenteam, das ganze musikalische Team mit dem Thomaskantor, mit Geschäftsführung, mit allem drum und dran. Das ist uns ganz wichtig, dass die Jungs da wirklich in einer Gemeinschaft groß werden, wo die gegenseitige Achtsamkeit großgeschrieben wird. Und dann lassen sich auch musikalisch Bäume versetzen.
Und meine letzte Frage, Thomas Kantor, natürlich ist verbunden mit Johann Sebastian Bach, aber auch mit den Vorgängern. Die haben alle komponiert. Wie sieht das bei Ihnen aus? Hören wir von Ihnen vielleicht irgendwann auch mal eine Matthäus-Passion?
Nee, da kann ich Sie beruhigen. Die haben aber nicht alle komponiert. Straube zum Beispiel hat nicht komponiert. Das war ein ganz bedeutender Organist und auch Pädagoge auf der Orgel. Georg-Christoph Biller war doch jetzt mein Vorvorgänger, hat komponiert. Gotthold Schwarz hat selber, soviel ich weiß, auch nicht komponiert. Und meine Aufgabe ist wirklich, oder ich sehe es meine Aufgabe an, wirklich ganz tolle Komponistinnen und Komponisten nach Leipzig zu holen und sie einzuladen, für uns auch als Composer in Residence neue Kompositionen zu generieren, zu schreiben, wie das Bernd Frank jetzt gemacht hat für meine Amtseinsetzung oder Steffen Schleiermacher, zwei Leipziger Komponisten. Das möchte ich gerne machen. Ich glaube, mir selber fehlt zum Komponieren die Zeit und mein Kompositionsprof hat gesagt, Ihnen fehlt auch die innere Ruhe. Ich bin einer, der immer auf Trab ist, ganz viele versucht zu realisieren, viele Ideen hat, auch im pädagogischen Bereich, im musikalischen Bereich, Aufführungspraxis und alles kann ich nicht leisten.